Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Aus meiner Sicht, und das haben auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen bestätigt, ist Transparenz ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Die Menschen müssen verstehen, wie wir arbeiten, wie wir zu unseren Ergebnissen kommen. Und nur dann, glaube ich, sind wir auch glaubwürdig in der Öffentlichkeit. Und das mag zum Teil ein bisschen schwierig sein, weil man hochkomplexe Prozesse dann übersetzen muss in eine Sprache, die die Menschen auch verstehen. Das kostet Arbeit. Aber ich denke, diese Arbeit müssen wir uns machen, weil sonst werden wir die Menschen, glaube ich, nicht erreichen.
Wissenschaft für die Gesellschaft. Unter dieser Überschrift steht das Jubiläumsjahr 2025 an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Wir feiern den 20. Geburtstag der Akademie. Und bevor Mitte Oktober die Jubiläumsfeierlichkeiten ihren Höhepunkt erreichen, geht die erste Staffel des Akademie-Podcasts Wissenschaft als Kompass auf die Zielgerade. Zu Gast ist Akademiepräsident Professor Dr. Mujib Latif. Sie sind bekannt als Klimaforscher, der die Erkenntnisse seines Fachs in den Medien und in zahlreichen Büchern anschaulich und klar erklären kann, auch mit Blick auf das, was aus den Erkenntnissen folgen könnte in Politik und Gesellschaft. Ebenso ist es Ihnen als Akademiepräsident seit Ihrem Amtsantritt Anfang 2022 ein besonderes Anliegen, dass die Akademie mit ihrer Arbeit und ihren Aktivitäten faktenbasierte Orientierung auf vielen Feldern leistet. Die Rolle der Wissenschaft als unabhängige und fachkundige Ratgeberin zu stärken, gerade in Krisenzeiten, dafür setzen Sie sich ein. Was das bedeutet, auch gerade angesichts von massiven Angriffen auf die Wissenschaftsfreiheit, zurzeit besonders in den USA zu beobachten, darüber sprechen wir. Und damit herzlich willkommen im Podcast Wissenschaft als Kompass, Herr Professor Latif.
Ja, hallo.
Mein Name ist Dagmar Penzlin, ich bin Referentin für Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und ich begrüße Sie sehr herzlich. Herr Professor Latif, warum steht das Jubiläumsjahr der Akademie unter dem Motto Wissenschaft für die Gesellschaft?
Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen nicht so genau wissen, wofür Wissenschaft eigentlich gut ist. Und gerade die Krisen der letzten Jahre, man könnte vielleicht auch sagen, der letzten Jahrzehnte, haben noch gezeigt, dass tatsächlich die Bewältigung von Krisen doch eine sehr starke Wissenschaft erfordert. Denken wir an die Corona-Krise, denken wir an die Entwicklung von Impfstoffen, die relativ rasant vonstatten gegangen ist. Und das ist eben ein Riesengewinn für die Gesellschaft gewesen. Denken Sie aber auch an andere Errungenschaften, die wir heute nutzen. Ohne Wissenschaft gäbe es zum Beispiel auch das Smartphone nicht.
Genau, und wenn wir auf die Akademie blicken, der Akademie gehören rund 150 führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie rund 20 ausgezeichnete Young Academy Fellows an, vor allem aus dem Einzugsgebiet der Akademie, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Unter dem Dach der Akademie laufen aktuell 7 Langzeitforschungsprojekte im Rahmen des Akademienprogramms. Mit Blick allein auf diese Eckdaten, inwiefern findet an der Akademie selbst Wissenschaft für die Gesellschaft statt?
Unsere Akademie ist ja einzigartig in dem Sinne, dass sie eine sogenannte klassenlose Akademie ist. Das heißt also, wir haben unter einem Dach fast alle wissenschaftlichen Disziplinen versammelt und es ermöglicht eben auch einen interdisziplinären Blick auf die Probleme der heutigen Zeit, aber auch auf das, was in der Vergangenheit passiert ist und das, was uns möglicherweise auch in der Zukunft bevorstehen kann. Und das ist eben der ganz, ganz große Vorteil unserer Akademie, das zeigt die Vielfalt. Und deswegen ist unser Jahresthema für das Jubiläumsjahr eben auch Vielfalt.
Und wenn Sie eben an diesen interdisziplinären Blick auf Themen denken, denken Sie wahrscheinlich auch an die Arbeits- und Projektgruppen. Mit Blick auf die aktuellen Gruppen, an welchem Beispiel kann man das besonders prägnant erklären, eben wie dieser interdisziplinäre Blick auch wirkt?
Wir haben zum Beispiel jetzt eine neue Arbeitsgruppe, die sich mit Küstenschutz beschäftigt. Und beim Küstenschutz geht es nicht nur um naturwissenschaftliche Dinge, wie zum Beispiel Klimaforschung, also Anstieg des Meeresspiegels, wie zum Beispiel, wie sich Stürme entwickeln, sondern dann geht es eben auch ganz entscheidend darum, wie man sich auf bestimmte Dinge einstellen kann. Da geht es dann also um die örtlichen, lokalen Gegebenheiten. Da geht es, wie kann Politik überhaupt reagieren auf bestimmte Dinge, die uns möglicherweise ins Haus stehen. Und da kommen tatsächlich sehr viele Wissenschaftsbereiche zusammen. Naturwissenschaftliche, gesellschaftswissenschaftliche wie Sozialforschung eben.
Diese Arbeitsgruppe ist quasi in Gründung. Also wer jetzt auf die Website geht, aktuell ist sie noch nicht zu finden. Wie ist der aktuelle Stand? Wann wird sie wahrscheinlich ihre Arbeit aufnehmen?
Ja, die Gruppe ist im Entstehen. Es finden da schon Treffen statt, es findet schon Austausch statt. Es gibt auch schon einen harten Kern von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die dabei sind. Und insofern bin ich eigentlich sehr, sehr froh, dass es diese Arbeitsgruppe geben wird, weil sie eben auch für uns in Norddeutschland von so entscheidender Bedeutung ist. Wir sind unmittelbar vom Meeresspiegelanstieg bedroht. Wir sind möglicherweise auch von heftigen Stürmen bedroht. Und das ist etwas, was die Gesellschaft direkt, den einzelnen Menschen direkt betrifft.
Und jetzt haben Sie diese Arbeitsgruppe aufgerufen und damit im Grunde jetzt auch schon so einen kleinen Blick in die Werkstatt der Akademie gegeben. Also das heißt, bevor Arbeitsgruppen sich wirklich offiziell gründen, auch nach außen gehen mit ihrer Arbeit, gibt es wirklich einen Findungsprozess, einen Konzeptionsprozess. Was kann man darüber erzählen? Wie lange dauert das in der Regel? Also ich weiß, dass dieses Thema AG Küstenschutz ja schon sehr lange auch in der Pipeline war im Grunde.
Wir treffen uns ja alle 6 Monate auf sogenannten Klausuren und auf diesen Klausuren wird unter anderem auch besprochen, was sind eigentlich Themen, die wir in Arbeitsgruppen aufgreifen sollten. Und da kam dann eben aus der Mitgliedschaft der Vorschlag, dass man sich doch mit dem Thema Küstenschutz beschäftigen möge, weil es eben doch ein Paradebeispiel für ein interdisziplinäres Thema ist, weil es ein Beispiel ist, das auch nicht nur in die Vergangenheit, sondern vor allen Dingen auch in die Zukunft gerichtet ist und was eben zeigt, wie wichtig Wissenschaftsakademien heute tatsächlich sind, wo eben die Wissenschaft doch ja zum Teil unter Druck gerät.
Damit leiten Sie direkt über zu meiner nächsten Frage, zu dem nächsten Themenbereich. Eben, wir haben jetzt ein kleines Schlaglicht geworfen auf die vielfältige Arbeit der Akademie. Interessant sind Wissenschaftsakademien wie die Akademie der Wissenschaften in Hamburg ja auch insofern, dass sie die vermutlich, Zitat, freiesten Organisationen im deutschen Wissenschaftssystem sind. So hat es jedenfalls Professor Dr. Christoph Markschies, unter anderem Präsident der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften, in einer Rede zur Wissenschaftsfreiheit schon 2024 formuliert. Teilen Sie diese Ansicht und wenn ja, worin besteht die Freiheit der Wissenschaftsakademien?
Also insgesamt möchte ich feststellen, dass in Deutschland schon noch die Freiheit der Wissenschaft garantiert ist, egal in welchem Bereich man jetzt tätig ist. Was die Wissenschaftsakademien angeht, gibt es tatsächlich einen Freiraum, den es sonst eigentlich nirgendwo gibt. Wenn wir mal unsere eigene Akademie nehmen, die Akademie der Wissenschaften in Hamburg, dann arbeiten unsere Mitglieder ehrenamtlich. Das heißt also, sie opfern letzten Endes ihre freie Zeit und deswegen sind sie eben auch frei. Das heißt also, sie arbeiten interessehalber. Sie schauen sich an, welche Probleme gibt es, welche Probleme kommen vielleicht auf uns zu, an die die Menschen noch gar nicht denken. Ich möchte Ihnen hier ein Beispiel geben. Die Corona-Pandemie. Meine Kolleginnen und Kollegen haben schon Jahre vorher sich mit der Frage von Infektionen, Pandemien und so weiter beschäftigt. Und deswegen waren wir eben auch schon ganz gut vorbereitet, als die Pandemie kam. Und insofern müssen wir jetzt nicht irgendwelchen Geldgebern sozusagen hinterher hecheln und bestimmte Dinge tun, die man von uns erwartet. Nein, wir entscheiden selbst, welche Themen wir aufgreifen. Wir entscheiden selbst, wie wir sie bearbeiten. Und wir entscheiden selbst, wie und in welcher Weise wir sie an die Öffentlichkeit kommunizieren.
Auf welche Weise lässt sich dann aus Ihrer Sicht diese besondere Freiheit jetzt gerade auch nutzen?
Ja, im Moment steht ja, wie gesagt, die Wissenschaft unter Druck. Nicht nur in den USA beispielsweise, sondern auch in Deutschland. Es gibt eine Partei, die AfD, die tatsächlich Fakten in Frage stellt, zum Beispiel im Hinblick auf die Klimaforschung. Und da muss eine Wissenschaftsakademie ganz klar dagegenhalten. Wir müssen eben tatsächlich auch offensiv unsere Ergebnisse, unser Wissen kommunizieren und wir dürfen es eben nicht den Rattenfängern überlassen, was letzten Endes die öffentliche Diskussion bestimmt.
Herr Professor Latif, als Wissenschaftler und besonders als Klimaforscher verfolgen Sie sicherlich genau, was in der Wissenschaftsszene der USA passiert. Mit welchen Gedanken und auch Gefühlen tun Sie das? Was bedeuten die Entwicklungen für die internationale Klimaforschung insbesondere?
Ja, das hat natürlich zwei Ebenen. Auf der einen Seite kenne ich ja sehr viele Kolleginnen und Kollegen in den USA und ich weiß, wie die sich fühlen, was sie zum Teil auszuhalten haben. Die fürchten, das sagen sie mir ganz offen, dass das erst der Anfang ist, nicht das Ende, sondern dass es alles noch sehr, sehr viel schlimmer wird. Wir können es ja schon erkennen daran, dass darüber nachgedacht wird, Messstationen zu schließen, die wirklich von historischer Bedeutung sind. Wir sehen daran, dass Forschungsmittel gekürzt werden für die Klimaforschung, aber auch für die Impfforschung. Und wir sehen es auch daran, dass die USA zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen verlassen haben. Und insgesamt bedeutet das eben für die Klima, aber für die Umweltforschung insgesamt, dass die internationale Zusammenarbeit, die unerlässlich ist, um solche Fragen zu beantworten, extrem unter Druck gerät, weil wie wollen Sie zum Beispiel die Weltmeere beobachten? Wie wollen Sie eine Wettervorhersage machen, wenn Sie nicht die Daten aus aller Welt haben?
Inwiefern spüren Sie denn ganz konkret in Ihrer Forschung auch, was da jetzt passiert?
Im Moment spüren wir es noch nicht, weil die meisten Daten fließen immer noch. Aber ich sehe schon, dass das in der Zukunft nicht mehr so der Fall sein wird, weil die Strategie des amerikanischen Präsidenten ist ja offensichtlich. Er versucht, so eine Art Scheinwelt aufzubauen. Und das fängt erstmal damit an, dass man bestimmte Fakten nicht mehr kommuniziert. Ja, also auf den offiziellen Internetseiten sollen eben bestimmte Dinge nicht mehr kommuniziert werden, zum Beispiel alles, was im Zusammenhang mit Klima steht. Und das geht dann eben weiter, Schließung von Messstationen, dass man damit aufhört, Erdbeobachtungen aus dem Weltraum zu betreiben. Da greift letzten Endes ein Rädchen ins andere und dann werden Fake News gestreut. Wir haben es ja schon vor vielen Jahren gesehen, während seiner ersten Präsidentschaft, als er vor der versammelten Presse im Oval Office eine gefälschte Karte gezeigt hatte, ja, eine Vorhersagekarte des National Hurricane Centers, die er dann selbst oder wer auch immer mit einem dicken Filzstift verändert hatte. Und das sollte dann die richtige, angeblich richtige Karte gewesen sein. Und das wird wahrscheinlich in den USA jetzt gang und gäbe sein, dass man nur noch genehme Fakten, also sogenannte alternative Fakten, präsentiert und dass man den Menschen am Ende vorgaukelt, zum Beispiel beim Klimaproblem, dass alles in Ordnung ist und man sich keine Sorgen machen muss und dann präsentiert man irgendwelche blöden Daten, die niemand gemessen hat, aber die eben genau das unterstützen. Wir haben es ja gesehen, wie es funktioniert. Als die neuen Arbeitsmarktdaten vorgestellt wurden, wurde also die Chefin des zuständigen Statistikamts gefeuert. Und dann ein paar Tage später hat er dann mit stolz geschwellter Brust eben neue Daten, die richtigen Daten präsentiert, die sensationell gewesen sind und gezeigt haben, ja, Amerika ist auf einem wunderbaren Weg.
Ja, diese wirklich besorgniserregenden Entwicklungen in den USA waren in diesem Jahr im Mai auch Thema bei der Kurzklausur der Akademie zum Thema Vertrauen in die Wissenschaft. Welche Aspekte prägten die Diskussion?
Ja, wir hatten zwei Impulsgeber, einmal Jochen Marotzke aus dem hiesigen Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie, der lange Zeit in den USA gelebt und gearbeitet hat und jetzt eben auch nochmal aus erster Hand berichtet hat, weil er gerade aus den USA zurückgekehrt war, wie die Situation gewesen ist und man konnte es ihm wirklich in seinem Impuls auch anmerken, wie bewegt er wirklich gewesen ist und es war auch im Publikum mucksmäuschen mäuschenstill, weil das ist eine Dramatik, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Und dann hatten wir Herrn Simon aus der Akademie, Akademiemitglied, Sozialwissenschaftler, der aus theoretischer Sicht nochmal darüber gesprochen hat, was eigentlich Solidarität bedeutet, was Zusammenhalt bedeutet, unter welchen Voraussetzungen es so etwas wie Zusammenhalt geben kann. Und auch das war hochspannend, weil man hat gesehen, man muss eben bestimmte Unterschiede auch hinnehmen und versuchen, dann vielleicht auf einer höheren Ebene zusammenzukommen.
Und welche Überlegungen gab es dann in der Diskussion unter den Mitgliedern für ganz praktische Schritte, um eben wissenschaftliche Institutionen, ebenso wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch in Deutschland vor Wissenschaftsfeinden zu schützen?
Also der Tenor war schon unisono, wir müssen mehr tun. Ja, wir dürfen nicht schweigen. Schweigen in dem Sinne, dass wir uns nicht öffentlich positionieren, dass wir uns nicht öffentlich irgendwie gegen bestimmte Entwicklungen positionieren, sondern dass wir wirklich aktiv auch, und das fällt Wissenschaftlern aber schwer, doch in politische Diskussionen einmischen müssen. Weil das ist nun mal Politik. Die Freiheit der Wissenschaft ist letzten Endes auch eine Frage der Politik, ob sie bereit ist, diese zu garantieren und nicht. Und in diesem politischen Prozess müssen wir natürlich auch eingreifen. Wir haben schon einmal gemacht mit einer Erklärung zur Wissenschaftsfreiheit. Und ich glaube, das müssen wir einfach stärker machen. Wie gesagt, wir Wissenschaftsakademien sind frei. Und wie Herr Markschies, unser Unionspräsident, es gesagt hat, vielleicht die freiste Institution überhaupt, die es in der Wissenschaftslandschaft bei uns in Deutschland gibt. Und wer, wenn nicht wir, sollten dann tatsächlich auch unsere Stimme erheben.
Es ging bei der Kurzklausur im Mai auch um die Frage, wie sich das Vertrauen in wissenschaftliche Institutionen fördern lässt. Welche Strategien halten Sie da für besonders wichtig?
Aus meiner Sicht, und das haben auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen bestätigt, ist Transparenz ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Die Menschen müssen verstehen, wie wir arbeiten, wie wir zu unseren Ergebnissen kommen. Und nur dann, glaube ich, sind wir auch glaubwürdig in der Öffentlichkeit. Und das mag zum Teil ein bisschen schwierig sein, weil man hochkomplexe Prozesse dann übersetzen muss in eine Sprache, die die Menschen auch verstehen. Das kostet Arbeit. Aber ich denke, diese Arbeit müssen wir uns machen, weil sonst werden wir die Menschen, glaube ich, nicht erreichen.
Also sozusagen Wissenschaft als Prozess zu kommunizieren, das war ein Ergebnis sozusagen, ich denke auch einer Arbeitsgruppe. Es gab ja auch so eine Arbeitsgruppenphase während dieser Kurzklausur. Wie könnte das konkret aussehen? An welches Medium, an welches Format denken Sie? Ist es vielleicht auch eine Veranstaltung? Also haben Sie da zumindest grob eine Idee, wie das idealerweise ablaufen könnte?
In der heutigen Zeit muss man sich natürlich auch neue Formate überlegen, die jetzt so neu nicht sind. Aber für viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind die natürlich schon neu. Und was mir eigentlich immer besonders gut gefällt, sind so kleine YouTube-Videos, wo man eben bestimmte Dinge erklärt. Das hat sich ja inzwischen fast eingebürgert. Also wenn man irgendwas reparieren will, ja, dann guckt man doch mal, ob man so ein kleines YouTube findet, wo das dann erklärt ist. Und das funktioniert auch tatsächlich. Das kann man dann wirklich nachmachen. Man kann es auch anhalten und dann nochmal gucken, zurückspulen und so weiter. Und so muss das sein. Das heißt, wir müssen tatsächlich erklären, wie Dinge funktionieren. In meinem Bereich der Klimaforschung fängt man zum Beispiel erstmal an, warum ist unser Klima eigentlich so, wie es ist? Ja? Warum haben wir so milde Temperaturen? Warum ist es nicht wie auf der Venus mit über 400 Grad auf der Oberfläche? Warum ist es nicht wie auf dem Mars mit minus 50 Grad auf der Oberfläche? Damit fängt es an, sozusagen zu erklären, was der Ist-Zustand ist. Und dann muss man eben versuchen zu erklären, welche Faktoren dazu führen, dass sich die Verhältnisse verändern. Ja? Und dann kommt man eben auf solche Dinge wie Sonnenstrahlung, Vulkane, aber eben auch den Faktor Mensch durch den Ausstoß sogenannter Treibhausgase. Und wenn man das alles Schritt für Schritt erklärt, ich glaube, dann können die Menschen das auch nachvollziehen, was aus unseren Modellen rauskommt. Und dann verlieren sie, glaube ich, zumindest etwas die Skepsis gegenüber der Wissenschaft, die ja oft so im Verdacht steht, die machen da irgendetwas im Dunkeln und wir wissen nicht genau, was sie machen. Und dann kommen sie mit irgendwas raus und dann sollen wir etwas tun, was sie da behaupten. Ja? Und ich glaube, dem müssen wir eben entgegentreten und versuchen, das so sichtbar wie möglich zu machen.
Und welche Rolle könnte mehr Dialog spielen?
Dialog ist eben auch wichtig, das ist sozusagen die zweite Ebene. Auf der einen Ebene hat man sozusagen, ja, wenn ich das so nennen darf, den Frontalunterricht. Ja, man adressiert die Menschen direkt. Aber das andere ist natürlich das Gespräch, der Dialog mit den Menschen. Und das versuchen wir ja auch zum Beispiel in einigen unserer Veranstaltungen, wo wir dann auch tatsächlich in den Dialog eintreten. Wir haben eine Veranstaltung, Akademie aktuell, in Kooperation mit dem NDR. Und da diskutieren zunächst einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder auch Menschen aus der Gesellschaft auf dem Podium miteinander, aber dann öffnen wir das eben auch und dann kann das Publikum Fragen stellen und das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, dass man auch das nochmal fragen darf, was einem immer schon auf der Seele gebrannt hat, ja, und ich glaube, das vermissen auch viele Menschen, sie fühlen sich vielleicht auch ein bisschen gegängelt, ja, und durch Dialog kann man eben genau diesem Gefühl entgegenwirken.
Und hinzu kommt ja bei Akademie aktuell, dass danach quasi auch noch ein Treffen an der Bar vom Resonanzraum auch möglich ist, wo man dann auch noch ins Gespräch kommt und das wird ja auch genutzt.
Ja, genau. Und wenn ich das noch kurz einfügen darf, Sie haben jetzt Resonanzraum angesprochen, das ist ja im Bunker in St. Pauli. Ja, das ist jetzt nicht die Elbphilharmonie. Ja, da haben ja viele Menschen Hemmung, da hinzugehen, aber dieser Bunker, ne, da hat man jetzt keine Hemmung hinzugehen und deswegen kommen die Menschen und ist auch immer gut besucht, eigentlich immer ausverkauft und ich glaube, das muss man eben auch berücksichtigen, dass die Distanz zwischen Wissenschaft und Gesellschaft nicht zu groß wird.
Ja, und damit nochmal zurück zum Motto des Jubiläumsjahres der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2025. Wissenschaft für die Gesellschaft. Dieses Motto ist ja auch eng verbunden mit der Frage, was erhoffen sich die Menschen von der Wissenschaft? Welche Lösungen, welche Aufgaben auch mit Blick etwa eben auch auf das kulturelle Erbe der Menschheit sollte Grundlagenforschung da übernehmen? Ja, wie würden Sie das im Grunde zusammenfassen jetzt, wenn Sie auch daran denken, zum einen die Hoffnung, zum anderen das, was man quasi auch macht, damit quasi auch spätere Menschen sich freuen, dass diese Grundlagenforschung stattgefunden hat. Das ist ja im Grunde das Spektrum, in dem sich auch die Akademie mit ihrer Arbeit bewegt.
Ja, das kulturelle Erbe ist ja etwas extrem Spannendes. Also wir fragen uns doch letzten Endes alle, wo kommen wir her? Wer sind wir eigentlich? Wie haben wir uns entwickelt? Und wir versuchen eben mithilfe dieser Langzeitforschungsprojekte etwas zum Thema kulturelles Erbe zu erforschen. Und das können jetzt zum Beispiel alte Schriften sein. Das kann aber auch etwas sein, was sich mit einem alten Rechtssystem beschäftigt. Vielleicht auch wie früher mit Scheidungen umgegangen wurde. Ich glaube, es ist einfach wichtig, um auch nochmal zu wissen, welche Entwicklung haben wir Menschen eigentlich genommen und warum sind wir eigentlich heute da, wo wir sind, ja? Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ja in der Vergangenheit, in vergangenen Hochkulturen sehr viele Dinge schon gewusst, das ist aber in Vergessenheit geraten. Wir haben wieder das Gefühl, wir sind sozusagen diejenigen, die alles neu entdeckt haben, aber vieles ist eben schon sehr, sehr lange bekannt, ist aber verloren gegangen und es ist eben wichtig, das wieder ja aufzudecken, auszugraben gewissermaßen, damit wir eben eine richtig gute chronologische Entwicklung der Menschheit haben.
Ja, zum 20. Geburtstag der Akademie wird es ja auch eine Jubiläumsausstellung geben im Ausstellungsraum der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Notwendig, nützlich, neu, Langzeitforschung in Hamburg. Warum haben Sie diese Idee auch befürwortet als Akademiepräsident, dass die Langzeitforschung der Akademie eben dort auch dreidimensional zu erleben sein wird?
Langzeitforschung im Rahmen der Akademienunion, also dem Zusammenschluss der Wissenschaftsakademien, ist einzigartig, nicht nur in Deutschland, ich glaube tatsächlich weltweit. So etwas gibt es nicht. Wir sprechen hier über Forschung, die über 10 Jahre hinaus stattfindet, zum Teil über 20 Jahre hinaus und ist wirklich einzigartig. Also man braucht da schon einen langen Atem, um zum Beispiel alte Archive zu erschließen. Und das geht eben nicht von heute auf morgen. Diese Langzeitforschung zeigt eben auch ein Stück weit die Methodik, was für kleinteilige Arbeit eigentlich dahinter steckt, ja, bis man wirklich so ein Dokument überhaupt vorliegen hat, bis man das, was dieses Dokument aussagt, wirklich bedeutet, welche verschiedenen Interpretationen es vielleicht von Texten gegeben hat. Und insofern, glaube ich, eignet sich die Langzeitforschung ganz besonders dafür, um zu zeigen, wie vielschichtig Wissenschaft eigentlich auch ist.
Und das dann eben erlebbar im Format einer Ausstellung?
Ja, es ist ganz wichtig, dass man das erlebbar macht in Form einer Ausstellung. Denn wir dürfen nicht vergessen, Langzeitforschung ist nicht etwas, was sich nur in die Vergangenheit richtet. Ja, viele denken, oh, alte Schriften, alte Dokumente. Ja, da fangen einige vielleicht schon an zu gähnen. Ja, aber wie gesagt, das ist Detektivarbeit und extrem spannend. Aber wir haben eben natürlich auch Projekte, die doch in der Gegenwart interessant sind, aber auch in die Zukunft gerichtet sind. Ich möchte mal zwei nennen. Einmal haben wir ein Projekt, das sich mit der Musikgeschichte im Nationalsozialismus beschäftigt, wie jetzt eben all die Repressalien, wie das Exil von Musikerinnen und Musikern sich ausgewirkt haben auf die Musik, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit, welche Einflüsse es da eben gegeben hat. Und dann haben wir eben auch ein Projekt, das sich mit der deutschen Gebärdensprache beschäftigt. Und wir werden das erste Gebärdensprachenlexikon herstellen und das auch komplett digital. Und auch das ist etwas, was es bis jetzt bisher jedenfalls nicht gegeben hat.
Genau, DGS Corpus wird auch genannt, gern der elektronische Duden für Gehörlose. Ja, das waren jetzt einige Schlaglichter. Die Ausstellung wird laufen von Mitte Oktober bis Mitte Dezember. Alle weiteren Details sind dann auch in den Shownotes zu finden. Zum Schluss, Herr Latif, welchen Umgang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen wünschen Sie sich jetzt quasi als Repräsentant des Geburtstagskindes, gerade im Sinne einer Wissenschaft für die Gesellschaft?
Nun, der große Fortschritt durch die Aufklärung war ja, dass Entscheidungen faktenbasiert getroffen werden. Und im Moment geht es zumindest ein Stück weit etwas rückwärts. Fakten stehen nicht mehr so im Vordergrund. Es treten andere Dinge, wie zum Beispiel Gefühle, ja, vielleicht auch wirtschaftliche Interessen in den Vordergrund. Und das müssen wir eben versuchen aufzuhalten, weil die Wissenschaft hat immer noch einen enorm hohen Stellenwert in der Bevölkerung. Das darf man nicht vergessen. Und das ist ein Fund, mit dem wir wirklich wuchern können und wuchern sollten. Und deswegen muss man immer wieder deutlich machen, Wissenschaft ist kein Selbstzweck, sondern wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind für die Gesellschaft da.
Herr Professor Latif, Sie waren in der ersten Folge der ersten Staffel vom Akademie-Podcast Wissenschaft als Kompass zu Gast. Das war im November 2021. Wie hat sich denn seitdem die Kompassfunktion von Wissenschaft entwickelt, auch mit Blick auf die bedrohte Wissenschaftsfreiheit?
Die Kompassfunktion hat sich nochmal deutlich verstärkt. Wir brauchen mehr denn je Wissenschaft als Kompass und deswegen müssen wir eben versuchen, noch stärker in die Öffentlichkeit hinein zu kommunizieren. Als ich meine Präsidentschaft angetreten habe, habe ich ja zwei Dinge als Hauptziel formuliert. Zum einen die Stärkung der Wissenschaftskommunikation und zum anderen die Stärkung der Interdisziplinarität.
Und damit herzlichen Dank, Professor Dr. Mujib Latif, für dieses Gespräch. Im Podcast Wissenschaft als Kompass war der Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg zu Gast. Am Mikrofon verabschiedet sich Dagmar Penzlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Wissenschaft als Kompass, der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Ton Perry Audio. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg.